Morgen. Ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben, Gottes Wort heute Morgen zusammen zu betrachten. Wir werden uns im 1. Petrus aufhalten, Kapitel 2. Aber ich möchte euch eine Frage stellen. Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht und dich gefragt, warum Gott dich errettet hat? Trotz deiner Fehler, trotz deiner geistigen Unvollkommenheit, warum hat Gott dich gerettet? Ich denke, jeder aufrichtige Christ stellt sich irgendwann einmal diese Frage, warum mich? Warum mich? Ich glaube, Petrus hat sich diese Frage auch gestellt. Petrus kannte seine Sünde, er kannte seine eigene Unwürdigkeit und hat sich die Frage gestellt, warum? Warum ich? Warum mich? Warum hast du mich errettet, Gott? Heute Morgen wollen wir in 1. Petrus 2, Kapitel 2, Vers 4 bis 10 betrachten und gucken, wo Petrus die Frage beantwortet, warum Gott ihn errettet hat. Warum hat Gott mich errettet? Was sehen wir hier? Was sehen wir in diesem Text? Erstmal sehen wir, alles ist aus Gnade. Wir haben das Geschenk, das wir erhalten haben, nicht verdient, aber er hat es uns trotzdem gegeben. Alles, was wir tun mussten, war sein Geschenk der Gnade anzunehmen. Doch als Gläubige ruft Jesus uns auf, unser Leben so zu leben, wie es unserer Berufung entspricht. Petrus betont drei wichtige Eigenschaften unserer Erlösung. Drei wichtige Eigenschaften unserer Erlösung. Erstens, unsere Grundlage der Errettung, unsere Grundlage der Erlösung. Zweitens, unsere Verpflichtung der Errettung oder Erlösung, Vers 5. Und der Beweis unserer Errettung, Vers 6 bis 10. Petrus schreibt, wenn wir tatsächlich verstehen, warum Gott uns gerettet hat, dann sollen wir mit Überzeugung aus Glauben zur Ehre Gottes leben. Also, Petrus schreibt, wenn wir tatsächlich verstehen, warum Gott uns gerettet hat, dann sollen wir mit Überzeugung aus Glauben zur Ehre Gottes leben. Das ist der Grund, warum dieser Abschnitt genau zwischen alle dieser Ermahnungen hineingeführt worden ist. Denn das ist, wenn nicht das der normale Verlauf des Briefes gewesen, denkt man. Aber er sagt, ich habe dich erlöst, lebe so, als ob du erlöst bist. Lebt also so, als ob ihr erlöst seid. Ein heiliges Leben nicht für dich, nicht für die Welt, nicht für deinen Arbeitgeber, nein. Ganz allein für Gott, für Jesus Christus. Ihr gehört jetzt dem König, geht hinaus, erzählt es allen, der ganzen Welt, wie groß euer König ist. Sei ein Jünger, mach das Evangelium, verkünde das Evangelium allen Menschen und lehre sie über Jesus Christus. Das erste Merkmal der Erlösung ist, die uns sein Leben zum Glauben drängt. Unsere Grundlage der Erlösung, Jesus Christus. Verstehen wir die Grundlage unserer Erlösung? Jesus Christus. Es ist ein besonderer Text, ihr wisst das, weil es um den Eckstein geht und wir bezeichnen uns als Ecksteingemeinde. Eigentlich als die Gemeinde Jesu Christi, die aufgebaut ist auf diesen einzigen Eckstein, den es überhaupt gibt, der erlösungswert ist oder beziehungsweise der Erlösung geben kann. Es geht also um diesen einen Stein. Überlegt euch das mal, einen Stein, der die ganze Welt alles bestimmt. Wir haben schon in dem ersten Kapitel von 1. Petrus gelesen, wie große Errettung wir erlebt haben. Gelobt sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einem lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir haben das alles schon durchgemacht. Er hat uns zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe herausgerufen. Die werden in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, das bereit ist, offenbart zu werden in den letzten Zeiten. All das haben wir schon gehört. Und dann, sagt er, wenn ihr das alles begriffen habt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, ihr sind eine kurze Zeit, nicht dieses Jahr, Pandemie, was ist denn das? Das ist noch nicht mal wert, eine Sekunde danach darüber nachzudenken. Was er mit kurzer Zeit meint, ist eine kurze Zeit des Leidens. Denn die Herrlichkeit, die ist so groß und so mächtig, so schön, dass das überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Damit die Bewährung eures Glaubens, glaubt ihr, viel kostbarer ist als alles vergängliche Gold, das durch das Feuer erprobt wird, Lob und Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben, die ihr bei der Offenbarung Jesu Christi erleben werdet. Petrus erinnert all das. Er sagt sich das selber. Stellt euch mal vor, wer Petrus ist. Einer der Jünger, der ihn immer Jesus in Frage gestellt hat oder nicht in Frage gestellt hat, der gesagt hat, er kann das aus seiner eigenen Kraft tun und hat immer daneben getapst. Immer daneben getapst. Er, der ihn dreimal verleugnet hat. Stellt euch vor, den Mann, diese Person, den Eckstein, den er über alles liebt. Und dann verleugnet er ihn dreimal. Und der macht sich jetzt deutlich, Leute, das habe ich alles in diesen Eckstein, beziehungsweise in Jesus Christus. Ihn liebt ihr, sagt er, obgleich ihr nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Also, was ist die Grundlage unserer Erlösung? Was ist die Grundlage unserer Erlösung? Es ist, er sagt, da ihr zu ihm gekommen seid, dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen ist, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Hier dieses Vergleich, Gott hat ihn auserwählt, die Menschen haben ihn verworfen. Denkt daran, die Welt verwirft Jesus Christus. Nicht irgendjemand, alle, die Jesus Christus nicht kennen, haben ihn verworfen. Die einzige Rettung, den einzigen Eckstein haben sie verworfen. Die Bibel verwendet eine alle Art von Metaphern, um geistliche Wahrheiten im himmlischen Bereichen zu beschreiben. Sie sind nicht wortwörtlich zu nehmen, sie lehren uns aber geistliche Realitäten. Dieser Eckstein, diese Bezeichnung, Jesus als Eckstein, ist eine geistliche Realität. Wie zum Beispiel, er wird auch als Tür bezeichnet, als Weinstock, als Braut. Jeder dieser Metapher vermittelt Elemente einer geistlichen Wahrheit, die wichtig ist für uns. Hier in diesem Abschnitt sagt, offenbart, dass Christus selbst die Grundlage unserer Erlösung ist. Wir wissen das schon. Er ist ein lebendiger Stein, kein toter Stein. Versteht ihr? Er ist lebendig. Das bedeutet, es steht nicht ein Stein oder ein Eckstein, es steht ein lebendiger Eckstein. Seit wann sind Steine lebendig? Habt ihr euch das mal gefragt? Die sind nicht lebendig. Aber in Gott sind sie lebendig. Er hat was ganz, ganz Besonderes gemacht. Er hat auch da deutlich gemacht, das geht hier nicht. Er wollte uns deutlich machen, dass es ein Bauwerk ist, was er baut. Ein Gebäude, was ihr baut. Wer von euch hat mal gebaut? Ich habe das als Christ, wo ich Christ geworden bin, kurz danach habe ich auf einen Bau gearbeitet. Ich habe ein Motel gebaut. Und wir haben alle einzelnen Teile. Ich war nur ein Handreicher und musste alles den Leuten reichen. Ich hatte keine Ahnung vom Bau, aber ich habe erlebt, wie ein Haus gebaut worden ist, wie ein Fundament gebaut wird, wie wichtig das Fundament ist. All diese Sachen habe ich erlebt und das ist wichtig, dass wir verstehen, es ist ein lebendiger Stein, nicht nur ein Bauwerk, aber ein Bauwerk, was geistliche Fundament ist. Wir müssen vor Augen führen und was vorangegangene Offenbarung beschriebene Sachen gesagt worden sind in diesem Abschnitt. Gott zeigt uns die Natur unserer Erlösung und er ist selber die Grundlage für unsere Erlösung. Kein das hier, nicht ein Stein oder ein Felsblock, nicht ein Felsen, sondern ein Stein, der für ein Bauwerk entworfen, zugeschnitten und vorbereitet wurde. Das ist was ganz Besonderes. Es ist nicht irgendwie ein Kiesel, der auf dem irgendwo liegt. Es ist ein ganz gewichtiger Stein. Wer von euch mal in Israel war, wir haben die Mauer gesehen, die um Jerusalem war. Und ich bin sogar unter die Mauern Jerusalems sozusagen gegangen, auf einen Weg. Jeder Stein ist exakt geschnitten worden. Und heutzutage, die Leute fragen sich, wie kann dieses Bauwerk überhaupt so bestehen? Und wenn der erste Stein, der gelegt worden ist, bei dem Bauwerk nicht richtig gewesen wäre, wäre alles schief gewesen. Jeder weiß das, wenn wer auf dem Bau arbeitet, wie wichtig das erste ist. Deshalb wird das immer genau ausgelotet. Dann bin das auf der richtigen Waage, das ist ja richtig geschnitten. Man nimmt dann nicht irgendeinen fragwürdigen, kaputten Stein. Nein, die Basis, das Fundament für unsere eigene Erlösung ist Jesus Christus. Es ist derjenige, an dem wir alle seine Gemeinde, an der die Gemeinde wächst. Er ist lebendig, mit echtem geistlichen Leben erfüllt. Eine lebendige Errettung. Er, in Kapitel 1, Vers 3 sagt er, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die wir auf die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, haben wir vorhin schon gelesen, oder im Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen. Seht ihr das? Unvergänglich, durch das lebendige Wort, das ewig bleibt. Wir sprechen hier über Ewigkeiten, über Fundament, über konkrete Sachen. Und Offenbarung 1, Vers 17 und 18, wir werden nie wieder zu sterben, wir werden nie sterben. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder, sagt, wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und sieh, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes, Todesreich und des Todes. Er ist lebendig. Er hat das alles selber geschaffen. Aber die Beurteilung der Erlösung durch die Menschen ist, von ihnen wurde er verworfen. Und genau das haben wir kurz vor einigen Wochen gerade gefeiert. Im Karfreitag haben wir darüber gesprochen, dass die Menschen nicht erkannt haben, wer Jesus Christus ist. Sie haben ihn verworfen. In Jesaja 52, Vers 13 sagt er, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Aber kurze Zeit später, in Jesaja 53, Vers 3, das Umgekehrte, er war verachtet, er war verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerz und Leid vertraut war, wie einer, von dem man nur das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Das war 700 Jahre bevor Petrus diesen Brief schrieb, wurde das schon über Jesus gesagt. Er war verachtet, abgelehnt, verlassen. Wir haben ihn nicht geachtet. Wir haben ihn nicht geachtet. Also von den Menschen verworfen, von Gott als Eckstein befunden. Und sie haben das nicht nur verworfen, einfach so gesagt, hier sehen wir Jesus Christus und wir hören alles und erleben alles zu seiner Zeit, sondern sie haben es geprüft. Sie haben es nicht nur so angenommen, weil irgendjemand was gesagt hat. Es war keine Kampagne gegen etwas, ohne dass sie es geprüft hatten. Sondern es wurde geprüft, wie man Metall prüft. So haben sie es geprüft und trotzdem haben sie ihn verworfen. Sie haben einfach gesagt, wir wollen dich nicht, wir wollen euch nicht. Aus Gottes Sicht ist er auf der anderen Seite der Auserwählte und Kostbare in den Augen Jesu, in Gottes. Er ist mein Knecht, sagt Gott. Dieser ist mein Auserwählter, der Erlöser, der Erlösung bringen wird. Er ist kostbar, einer, der wegen seinem extremen Wert geschätzt wird. Und das wird auch vor dem hier schon gesagt, in 1. Petrus 1. Und hier in 1. Petrus 2 erleben wir, wo Gott sagt, uns deutlich macht, er ist genau der, den ihr verworfen habt, ist zum Eckstein geworden. Das ist mein Christus, sagt er. Er ist auserwählt kostbar für mich. Und das soll uns motivieren. Das soll uns wiederum motivieren. Warum? wir so über die Errettung sprechen und denken sollen, wenn wir uns fragen, warum wir errettet worden sind, denn nur aufgrund von dem Fundament, aufgrund von Jesus Christus, weil wir wieder zu ihm schauen und erkennen, deshalb bin ich errettet. Nicht aufgrund irgendwelcher Taten, die ihr tut. Nicht aufgrund von irgendwelchen Sachen, die ihr erlebt habt. Nicht aufgrund auf irgendeine Nationalität oder Geschlecht. All das spielt überhaupt keine Rolle in Gottes Augen. Was eine Rolle spielt, glaubst du an den Eckstein. Zweites Merkmal der Errettung, das uns zu einem treuen Leben in Christus verpflichtet und warum wir aufgrund der Errettung eine Verpflichtung haben. Er sagt, lasst auch ihr euch als lebendige Steine auferbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Er zeigt uns ein zweites Merkmal hier, das uns zum treuen Leben in Christus verpflichtet. Okay? Er beschreibt hier die Gemeinde in dreifacher Weise, verdeutlicht die Tatsache, dass wir alle eine Verpflichtung haben, Gott mit treuem Gehorsam zu ehren, weil er uns Christus gegeben hat. Dass wir im treuen Gehorsam ihm folgen, weil er uns Christus Jesus gegeben hat. Du tust nicht das Richtige, weil du Christus Jesus bekommen willst oder weil du Gott oder errettet werden willst oder weil du als gut befunden wirst. Du bist errettet und aus dem Grund willst du und sollst du das Richtige tun. Du bist nämlich nicht ein Stein, du bist nicht ein Backstein, den er draufsetzt und der tot ist, sondern ein lebendiger Stein. Das ist ein komisches Haus, das auf einmal wächst. Es wächst. Es ist gebaut mit Steinen, die wachsen. Und ich erlebe dieses Wachstum immer wieder. Und ihr hört auch von dem Wachstum, wo wir von der Gemeinde in Finnland hören. Da sehen wir auch Wachstum, kleines Wachstum. Ein paar neue Leute sind in die Gemeinde gekommen. Hier sehen wir das. Neue Leute kommen in die Gemeinde. Neue Leute kommen zum Glauben. Es ist ein Gebäude, das wächst. Wir selbst sind Teil dieses Projekts. Ihr seid eingeplant. Der Baum der Herr hat euch mit einbezogen. Ihr seid ganz besondere Steine. Und du bist für einen Zweck bestimmt, maßgeschneidert für das Bauwerk der Gemeinde. Und da könnte ich jetzt weiter. Wir kennen unser eigenes Lied, was wir immer wieder singen. Wir sind das Haus des lebendigen Gottes. Aber Leute, das versteht ihr, was hier gesagt wird? Wir gehören alle zueinander, keiner kann sich da ausschließen. Wir sind ein geistliches Haus, was Gott baut und gebaut hat. Das Fundament ist Jesus Christus. Und wir sind auserwählt, sein Volk zu sein. Und kollektiv sind wir das Gebäude, die Gemeinde. Kollektiv, nicht einer, alle zusammen. Er hat das schon vorhergesagt und Petrus versucht deutlich zu machen in diesem Text, im Vers 5, so lasst uns ihr euch nun zu lebendigen Steinen auferbauen als ein geistliches Haus. Er bezieht sich auf alttestamentliche Vorhersagen bzw. Dinge, die schon gesagt wurden im Alten Testament und die bildlich dargestellt worden sind. Er sagt, das ist kein neues Konzept hier, das ist ein Konzept, das bestand von Ewigkeit her bzw. seitdem Gott es geplant hat. In Levitikus hat er schon über Laubhütten gesprochen und die das symbolisieren sollen. Er hat auch in Hesekiel später gesagt, meine Wohnung wird bei ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Er hat da schon impliziert, dass wir das Volk sein und es ist eine Wohnung, dass es ein Haus ist. Ein Haus, das geistlich ist, geschaffen durch Gottes Geist. Wir sind die Behausung Gottes, eine Behausung, die ohne menschlichen Hände gemacht sind. In 1. Korinther 3,9 sagt er, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau, sagt er da. Nochmal. Jeder wiedergeborene Gläubige ist ein Baustein, ein Teil des Gebäudes. Das Gebäude ist die Gemeinde, die Gemeinde Christi, wie wir es wissen. Und in Epheser 2, und wir haben das vorhin gerade gelesen, das war, passte genau ins Bild rein. Hier sagt in Epheser 2, Vers 19 bis 22, hört nochmal genau zu, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Heilige und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir sind eine Wohnung des Heiligen Geistes. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, sagt er in 1. Korinther 3,16, und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr das nicht? Natürlich wissen wir das, richtig? Wir wissen das. Leben wir so. Die Tatsache soll uns bewegend ermutigen, um treu zu dienen. Diese ganzen Erinnerungen sind einfach nur dazu da. Haltet fest an dem, was ihr wisst. Und es ist extrem wichtig in so einer Zeit wie dieser, wo man manchmal denkt, warum läuft das nicht so, wie es immer gelaufen ist? Warum verändert sich alles? Warum ist Gerechtigkeit nicht mehr recht? Warum ist Unrecht, wird auf einmal zur Gerechtigkeit? Warum dreht sich alles um? Was ist passiert? Ja, es ist nichts passiert. Der Mensch verhält sich nur menschlich. Wir müssen aber uns göttlich verhalten. Wir sollen das Heilige, die heilige Gemeinde sein, die geistlich ist, die es versteht und die damit richtig umgeht. Und in den folgenden, er sagt, wir sind ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Warum gibt er keine, ja, warum, wovon spricht er hier? Er spricht hier von alttestamentlichen Dingen. Er spricht davon, dass wir, weil jeder Gläubige jetzt ein Teil des geistlichen Priesterschaft ist, wir brauchen nicht mehr einen Priester, sondern wir sind alle Priester. Wir können direkt zu Jesus gehen. Wir sind wiedergeboren in Christus und wir sind wahre Heilige, abgesondert. Und für diesen Dienst, den wir sein sollen. Jeder Christ, jeder wiedergeborene Christ ist ein Priester für Gott. Selbst, wir sollen selbst zu Gott kommen, wir brauchen keinen Priester mehr. Kein Mensch kann auch nur als einer funktionieren. Wir sind alle zusammen, wir sind alle Priester. Wir müssen direkt zu Gott durch Jesus Christus kommen. Er hat uns, wie gesagt, zu Priestern gemacht. Da gibt es viele Stellen, Hebräer 7, Vers 25. Und es wird ganz deutlich, dass Jesus Christus der einzige Mittler ist, der uns dieses ermöglicht in 1. Timotheus 2, Vers 5. Aber zusammengesehen bilden wir als Gemeinde eine Priesterschaft. Wir vermitteln Jesus, wir können direkt zu Gott gehen und wir vermitteln Gott auch zu den Menschen in der Welt. Wir sind heilig, hat er gesagt. Wir sind heilig, ein geistliches Opfer darbringen. Sollen heilig sein, von Gott geweiht, abgesondert. Was ist der Zweck? Warum ist das so? Warum hat Gott das alles für uns getan? Hier ist der Grund. Warum? Warum hat das Gott getan? Warum will er das genauso? Warum sollen wir als Priester dienen? Weil das ist Gottes Wille. Er möchte, dass wir Jesus Christus hier auf Erden reflektieren. Wir sollen Jesus Christus in unserem Leben deutlich zeigen. Es geht nicht mehr, er sagt hier, er spricht hier von geistlichen Opfern. Es sind keine Totenopfer mehr, es sind geistliche Opfer. Das sind wieder ein Kontrast wird hier gemacht. In der Vergangenheit, das ganze alttestamentliche Werk, was gemacht, getan worden ist, damit Opfer dargebracht werden, um die Sünde zu sühnen für den Menschen, ist jetzt deutlich gemacht, die Sünde wird nicht mehr durch Opfer gesühnt, sondern die wird durch eure Taten gesühnt, durch euer lebendiges Opfer. Nicht durch irgendwelche Rituale oder religiöse Traditionen. Die spielen keine Rolle mehr heutzutage. Sie sind geistlich. Wir sollen geistlich sein. Anbetung aus einem reinen Herzen und Dankbarkeit und Selbsthingabe Gott gegenüber. Wir sollen uns hingeben Gott gegenüber. In Römer 12, ihr kennt den Vers, Römer 12, Vers 1, und schlagt das mal auf, geht mal zu Römer 12, Vers 1, da sagt Paulus, was es bedeutet, geistliche Opfer darzubringen. Es ist nicht, dass wir irgendwie an einen Altar gehen oder irgendwie eine Opfer bringen, in dem, was wir manche vielleicht denken, irgendwie Geld geben oder eine Spende geben. Das ist nicht, wovon er spricht. Er sagt, das geht viel weiter. Ich ermahne euch nun, sagt er, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges Opfer, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Da geht es weiter, gebt euch ganz hin. Seid nicht passiv. Und in Hebräer 13, Vers 15, darum durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also von dem, was wir in der Schrift sehen, ist das deutlich, dass Gott möchte, dass wir ihn widerspiegeln hier auf Erden, durch unser Leben und durch das, was wir sagen. Also eine freiwillige Unterwerfung unter sein heiliges Wesen, das ist das geistliche Opfer, was wir bringen sollen. Und das ist annehmbar vor Gott. Lass mich das mal von einer anderen Perspektive nochmal sagen. Wenn du nicht zu Gott kommst, als ein lebendiger Stein, also dich dem Eckstein bzw. den Stein unterwirfst und ihn annimmst, dann ist alles, was du vor Gott tust, nicht akzeptabel. Du kannst nur so kommen, es ist verwerflich. Versteht ihr, wenn du nicht geistliche Frucht bringst, wenn du nicht aufgrund der Errettung, die an dir geschehen ist durch Jesus Christus, durch seinen aufopfernden Tod am Kreuz, wenn du das ablehnst, dann kommst du zu Gott auf eine ungeistliche Weise, indem du mit deinen Werken versuchst, gerecht zu sein. Und das ist unakzeptabel vor Gott. Er wird es nicht annehmen. Es ist verwerflich. Du musst wiedergeboren werden und zu Jesus Christus gehören, bevor du vor Gott treten kannst. Er wird dich als Stein, wenn du überhaupt einer bist, wegschmeißen. Es ist kein lebendiger Stein, es ist ein toter Stein. Das ist der Wille Gottes für dich und mich, Opfer darzubringen, geistliche Opfer. Also unsere erste Verpflichtung ist, dass wir begreifen, wer das Fundament ist. Das ist Jesus Christus. Als zweites müssen wir begreifen, aufgrund des Fundaments unsere Verpflichtung ist zur Treue, Treue Jesus nachzufolgen. Das ist die zweite Verpflichtung, die wir haben. Aber als drittes Merkmal unserer Rettung, das uns zur Treue zwingt, ist die Bestätigung unserer Errettung. Die Bestätigung unserer Errettung, die ist deutlich in den nächsten sechs Versen von Kapitel 2, Vers 6 angefangen. Darum steht auch in der Schrift, sieh, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar für die, aber die sich weigern zum Glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst kein Volk wart oder nicht ein Volk wart, jetzt aber Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Glaubst du, dass es falsch ist, wenn ich sage, dass Christus ist, dass dass hier Christus auch von der Gemeinde spricht, dass die Gemeinde, er spricht ja auch zu Juden, Leuten, die gesagt worden ist, zu denen wurde gesagt, sie sind die Unerlösten, sie sind diejenigen, die jetzt zur Seite geschoben werden. Glaubt ihr daran, dass wir jetzt als Gemeinde das Volk Israel eigentlich ersetzen? Wir ersetzen zwar nicht das Volk Israel als Ganzes, es wird wieder zurückkommen, aber im Moment ist die Gemeinde das auserwählte Fundament, das auserwählte Bauwerk, was Gott bestimmt hat. Er hat das bestimmt, dass zu dieser Zeit, jetzt, die Gemeinde das Bauwerk ist, was er fördert. Es ist auserwählt. Er allein ist es der eine, zu dem die Menschen kommen müssen. Es gibt kein anderes. Alle müssen zu Jesus Christus werden. Und die Juden, die ihn nicht annehmen zu dieser Zeit, oder das Volk, das ihn nicht annimmt, im Moment sind zur Seite gesetzt, beziehungsweise sie sind die verworfenen Steine. Wir sind aber, beziehungsweise die Gemeinde ist der kostbare Eckstein oder die Ecksteine. Der Grundstein ist Jesus Christus und alle müssen auf diesen Grundstein aufgebaut werden, wie wir auch hier lesen. Und nur, es gibt nur Erlösung für die, die an ihn glauben. Du wirst nicht enttäuscht werden, heißt das. So gibt es nun keine Verdammnis für die, welche Jesus Christus, die in Jesus Christus sind, die nicht gemäß dem Fleisch, sondern gemäß dem Geist wandeln. Das sagt er. Also, er sagt, wir haben eine unglaubliche Kostbarkeit in dem Eckstein, müssen wir angenommen haben. Aber es gibt eben diejenigen, die ihn ablehnen, in Unglauben. Und das ist das Hindernis der Leute, die jetzt den Eckstein ablegen. Und er sagt das auch ganz deutlich. Euch, die ihr einst ein Volk wart, einst kein Volk wart, nicht ein Volk wart, jetzt das Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Es gab eine Zeit, wo wir als Gemeinde kein Volk waren, weil wir nicht jüdischer Herkunft waren. Jetzt sind wir aber ein Volk, weil wir den Eckstein angenommen haben. Und das macht er hier ganz deutlich. Er macht ganz deutlich, dass es eine Zeit gab, wo wir nicht dazugehörten, jetzt aber dazugehörten. Und die meinten, dass sie dazugehörten und auch jetzt noch meinen, dass sie dazugehörten, gar nicht dazugehören, weil sie wirklich an den Eckstein nicht glauben, ihn verworfen haben. Im Psalm 118, Vers 22 sagt er, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Es ist also nicht etwas Neues, was gesagt worden ist im Neuen Testament nur, sondern bereits im Alten Testament. Er hat schon bereits gesagt, Leute, wenn ihr das verwerft, dann verwerft ihr, dann stoßt ihr euch wirklich an dem Eckstein und ihr lehnt den ab, der Baumeister ist, den religiösen Führer, Gott selbst. Sie verwerfen den von Gott auserwählten Stein. Und das ist die ganze Geschichte, die wir immer wieder lesen, durch das Alte Testament bis hin zum Neuen Testament in den Evangelien, wo die Menschen Jesus verwerfen. Stellt euch vor, bis zum letzten Moment, wo er am Kreuz hing, wie viele Menschen haben ihn abgelehnt und haben sogar gerufen, die Pharisäer, die ihn kennen sollten und kennen müssten, haben gerufen, wenn du andere retten kannst, dann rette dich doch selber, komm runter vom Kreuz. Sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn verworfen. Gott setzte sich über diese Einschätzung der Menschen hinweg. Sie haben gedacht, dass sie sagen können, was richtig ist, aber er hat deutlich gesagt, ich mache den zum Eckstein, der zum Eckstein werden soll, Jesus Christus. Der Hauptstein, der eigentliche Schlüssel, auf dem ganzen Gebäude gebaut werden muss, ist Jesus Christus, sonst gibt es nichts. Und das ist, wo wir dann nachher wo es auch deutlich wird, in Apostelgeschichte 4, Vers 11 und 12. Apostelgeschichte, vielleicht schlagt ihr das mal auf. Petrus wies darauf hin, dass ihr ihre Verwerfung gegen Gottes Plan verstößt, obwohl sie von Gott vorhergesagt worden ist. Er hat versucht aufzuzeichnen, mit diesen letzten Versen, in diesem Abschnitt, hat er versucht aufzuzeigen, ihr Juden, ihr Leute, die ihr meint, ihr könnt Jesus Christus, ihr habt den verworfen, der eigentlich der euer Eckstein ist, der eigentlich euer Fundament sein soll, der eigentlich eure Rettung sein soll. Und da sagt er in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, 11 und 12, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel der Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Petrus hat das denen deutlich gemacht. Petrus zitierte eine andere alttestamentliche Vorhersage, sagt er den Juden in Jesaja 8, Vers 14, sagt er, so wird er euch dem Heiligtum, den Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßes, zum Fels des Strauchens für die beiden Häuser Israels und zum Fallstrick, zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem. Das sind Prophezeiungen, die jetzt eingetreten sind und auf die er aufmerksam macht. Warum stolperten die Juden über den Eckstein? Warum sind die Juden über den Eckstein gestolpert? Und warum stolpern wir immer wieder über den Eckstein? Ganz einfach. Unglaube und Ungehorsam gegen Gottes Wort. Unglaube, Ungehorsam gegen Gottes Wort. Wir lehnen die Wahrheit ab. Die ist zu einfach. Die macht keinen Sinn für mich. Und das Gericht des Strauchelns wird ganz deutlich hier. Das Gericht des Strauchelns und die Konsequenz daraus ist, dass wir verworfen sind, die nicht an ihn glauben. Also was ist die Konsequenz aus dieser Tatsache? Worauf achtet Gott bei seinem Volk der Gemeinde? Was will er wissen? Was will er von uns? Er will wissen, wie verhältst du dich Jesus Christus gegenüber? Glaubst du ihm oder nicht? Glaubst du ihm oder nicht? Glaubst du, dass er der Eckstein ist? Was machst du, wenn du geglaubt und errettet bist? Wir glauben dran, wir sind errettet. Was machen wir damit? Zeigst du in deinen Taten, deinem priesterliches Verhalten, dass du Gottes Kind bist? Zeigst du in deinem Verhalten der Welt, dass du Gottes Kind bist? Bist du ein Übermittler der guten Nachricht, der Botschaft des Evangeliums Christi? Für die, die ihn verwerfen, die glauben einfach nicht. Für die, die wir glauben, sind wir diejenigen, die Priester dieser Welt. Sind wir diejenigen, die das Evangelium weitergeben? Bist du erkannt als ein Kind Gottes? Ist uns bewusst, dass wir unzählige Nationen hier in Berlin haben, die noch nie das Evangelium gehört haben? Ich habe mir mal gestern überlegt, wie viele Menschen leben in dieser Stadt, die noch nie das Evangelium gehört haben. Welche von diesen kannst du ein Zeugnis sein? Wie viele Sprachen sprechen wir hier in unserer Gemeinde? Ich habe so geschätzt 20 verschiedene Sprachen. Vielleicht hochgegriffen, aber ich schätze, 20 Sprachen werden hier gesprochen. Albanisch auf jeden Fall. Urdu, Spanisch, Russisch, Schweizerdeutsch, Afrikaans, Russisch, ja, Ukrainisch wahrscheinlich auch noch. Deutsch, Französisch, Englisch und so weiter. Ägyptisch. Amen. Und ich habe wahrscheinlich viele vergessen. Aber Filipino. Es sind viele Sprachen, die hier gesprochen werden. Wie viele Menschen in dieser Stadt kommen aus deiner Nation, deiner Sprache, denen du das Evangelium weitergeben kannst, die im Dunkeln tappen sind? Hast du auf deiner Schule schon überlegt, bist du dieser lebendige Stein? Bist du ein Stein, der priesterlich ist, der sich als das wirklich ein Zeugnis Gottes entpuppt? Was ist an deinem Arbeitsplatz? Was ist an deiner Hochschule? Was ist an der Universität, wo du bist? Begreifst du, dass Gott derjenige ist, der dich zu seinem Volk gemacht hat. Es war nicht dein Verdienst, denk dran. Er hat dich zu deinem Volk gemacht. Warum hat er dich zum Volk gemacht? Überleg mal, was ist sein Ziel damit? Damit wir ein geistliches Gebäude sind. Also nicht irgendwo hier, Ecksteingemeinde an der Schillingbrücke 4. Das ist das nicht das Ziel, Leute. Das ist wirklich nicht das Ziel. Das ist nur ein Abzweiger von der großen Gemeinde. Der Punkt ist, seid ihr ein geistliches Gebäude und geht ihr raus und erzählt von den wunderbaren Taten, die Gott getan hat. Was sagt Epheser 2? Epheser 2, Vers 8 bis 10. Was steht da? Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also kein Stolz hier. Denn wir sind seine Schöpfung. Seht ihr? Wieder geschaffen. Seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus. Zu was? Zu guten Werke, die ihr Gott zuvor bereitet hat, damit ihr in ihnen wandeln sollen. Was sind also die guten Werke, wo ihr euch nicht zufällig befindet? An euren Arbeitsplätzen. Ihr seid sein Volk. Er kann bestimmen, was er macht. Wisst ihr das? Er ist ein guter Herrscher. Alle von uns waren auf dem Weg zur Hinrichtung. Mal erklären, wie er euch zum Volk macht, zum Henker. Aber jeder von uns wurde durch das Blut und den Tod Jesu Christi verschont. Und jetzt sitzen wir hier und alle wird gesagt, dass wir eine feste Hoffnung auf ein ewiges Leben mit Christus in Herrlichkeit haben. Das wird uns allen gesagt und Petrus sagt das. Die Hoffnung ist so fest, dass sie durch Gott gesichert ist. Ihr habt ein Unterpfand bekommen, den Heiligen Geist, der in euch wohnt. Wie viele Sprachen sprechen wir hier? 20 habe ich vorhin festgestellt. Geschwister, lass uns mal überlegen, wie viele Menschen wir erreichen können, vielleicht die in unsere Kultur, aus unserem Hintergrund kommen. Wir sind eben die Begnadigten. Wir haben ewiges Leben erhalten. Ich habe mir die Frage mal gestellt, können wir in diese Länder reinkommen? Manche Länder sind für uns verschlossen. Ich habe vorhin gerade gesprochen, auch gefragt, wie es in Pakistan ist. In Pakistan sieht es nicht gut aus im Moment. Da ist Bürgerkrieg, oder? Nicht Bürgerkrieg, aber die Christen, denen geht es nicht unbedingt so gut. Vielleicht sollten wir da nicht hinfahren, weil da werden wir Ärger kriegen. Aber wir könnten Leute, die hier sind, das Evangelium nicht nur geben, sondern sie ausrüsten, damit sie ein Zeugnis sein können in ihrer Umgebung, in ihrer Kultur, in ihrer Vergangenheit, in ihrer Völkergruppe. Wir waren, wie die Schrift sagt, wir waren nicht ein Volk, jetzt sind wir aber ein Volk. Wir hatten kein Bürgerrecht, jetzt haben wir ein Bürgerrecht. Aber wie gesagt, das Bürgerrecht bezieht sich nicht auf Berlin. Auch wenn du Berliner Bürger bist, es bezieht sich auf ein himmlisches Bürgerrecht. Vorhin hatten wir Angst vor der Dunkelheit, jetzt sind wir aber im Licht und freuen uns darüber. Einst hattest du Angst vor dem Tod, jetzt aber freust du dich über das ewige Leben. Kannst du all diese Freude, all diese Tatsachen, die für dich zutreffen, den Menschen in dieser Stadt erklären und erzählen? Ich bin gestern zurückgekommen aus Kroatien und habe da mit Brüdern mich getroffen, die seit 20 Jahren Missionare dort sind. Drei Familien sind amerikanische Missionare, einer ist Kroate und das ist auch ein bisschen älter. Die Frage ist, sie haben 20 Jahre gedient, ihr Leben hingegeben, um zu dienen. Und die große Frage ist jetzt, ihre Kinder gehen zurück nach Amerika, die Kinder heiraten, die haben Enkelkinder. Die Frage ist, bleiben wir noch hier in dem Land? Und sie wollen nicht weggehen, bis die Aufgabe erfüllt ist, dass Kroaten die Arbeit übernehmen und das Evangelium weitergeben. Meine große Frage an Sie war wirklich, deshalb bin ich hingefahren, wie könnt ihr strategisch arbeiten, dass eure Arbeit nicht vergänglich war und ist? Wir wissen, Gottes Wort ist nie, kommt immer mit Frucht zurück, das wissen wir, davon sind wir überzeugt. Aber er sagt auch Jüngerschaft, lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Wie machen wir das? Wie seid ihr strategisch, dass ihr die Leute erreicht, die euch gegeben werden, in eurer Umgebung? Jeder von euch hat Verantwortung, das ewige Leben weiterzugeben. Leute sterben ohne den Herrn. Erreicht ihr sie? Seid ihr lebendige Steine? Wir sind eine lebendige Gemeinde. Wir können nicht warten und sehen, dass andere die Arbeit tun. Ihr tut die Arbeit. Ihr seid jetzt sein Volk, nicht morgen. Jetzt seid ihr sein Volk. Erreicht die Menschen, die um euch herum sind. Habt nicht Angst, nicht nur wegen Social Distance. Social Distance ist in gewisser Weise gut, aber ihr könnt immer noch das Evangelium weitergeben. Ihr könnt auch die Medien benutzen. Aber ihr habt ja auch einen normalen Kontakt zu Menschen, die ihr tagtäglich seht. Die Frage ist, tut ihr das? Das ist, was Gott möchte und das, was Petrus auch hier hineingefügt hat. Er hat gesagt, ihr habt so viel bekommen. Hier habt ihr den Eckstein, der hat alles für euch gemacht. Der ist der Baustein, das Fundament ist da. Ihr seid lebendige Steine. Wie wächst ihr weiter? Diese Gemeinde darf nächstes Jahr nicht so aussehen, wie sie heute aussieht. So müssen ganz viele neue Steine, kleine Steine geboren werden. Und das ist ein lebendiges Gebäude. Also ihr müsst, ganz viele Steine müssen geboren werden. Stellt euch das mal vor, kleine Hütten überall. Aber zusammen ist es ein Wahnsinnsgebäude. Menschen brauchen Jesus Christus. Wir haben ihn alle. Lass mich beten. Vater Gott, ich möchte dir danken für deine unaussprechliche Gnade, deine Geduld mit uns. Und ich weiß, deine Geduld hat irgendwann ein Ende. Dann kommst du wieder, dann ist die Zeit vorbei der Gnade und dann kommt das Gericht. Vielleicht nicht für uns, aber für die, die an dich nicht geglaubt haben. Und so bitte ich, dass wir lebendige Steine sind, dass wir auch bereit sind, geistliche Bauwerke zu bauen und die Leute um uns herum zu beeinflussen, ob Familie, ob Arbeit, Mitarbeiter, ob Mitschüler oder ob andere Leute, mit denen wir Kontakt haben, dass wir denen das Evangelium sagen, unsere eigene Kultur, aus der wir kommen, Sprachen, Hintergrund, aus dem wir kommen. Herr, es ist erstaunlich, was du machst in der ganzen Welt. Auch die Zeugnisse, die ich gerade hören durfte von Menschen, die zum Glauben gekommen, auch unter den vielen, vielen Moslems, dass da Hunderttausende zum Glauben kommen, weil sie dich erleben und erkannt haben durch das Zeugnis vieler anderer Menschen. So bitte ich, dass du uns wirklich ermutigst und auch Mut gibst, lebendige Steine zu sein. Und dass die Ecksteingemeinde nicht bekannt ist für den Ort, wo sie sich trifft, oder für die gute Musik, sondern für das Leben, was sie ausstrahlt in dir. Dass wir dich, Jesus Christus, überall bekennen und die unglaubliche Errettung deutlich machen und die Verpflichtung, die wir haben von der Rettung, weil wir so viel erlebt und bekommen haben in der Rettung, dass wir dieses heilige Leben führen und dass die Leute, wenn die uns ansehen, sagen, ich möchte auch so sein, ich möchte das auch machen. So bitte ich für jeden Einzelnen hier, dass du ihnen Kraft und Weisheit gibst und auch Mut gibst, sich zu bekennen. In Jesu Christi. Amen.